Moin Moin, herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Sicherheitslücke mit Volker Squarek von der HAW Hamburg,
Nina Schwarz vom LSI,
Ingo Timm vom DFKI und der Uni Trier.
Wir zeichnen heute am 28.03.25 die vierte Episode zu einem hochaktuellen und im regulatorischen Kontext allgegenwärtigen Thema NIS-2-Regulation auf. Als besonderen Gast haben wir Professor Dennis Kendi-Kipke, einem Experten auch oder auch sehr stark für die NIS-2-Regulierung mit an Bord. Dennis ist unter anderem auch bei Regierungskonsultationen mit dabei. Herzlich willkommen, Dennis. Meine Frage an dich erstmal, wie schafft man das, eigentlich eine so hohe Reichweite, eine so hohe Strahlkraft und auch einfach eine so hohe Kompetenz in diesem Bereich schon so schnell aufzubauen, gerade wo wir noch in dieser Regulations- und Abstimmungsphase sind?
Ja, also einerseits ist es natürlich ein wichtiges Thema. Also wir haben in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig viel vernetzt, viel digitalisiert und haben natürlich auch gesehen, dass damit auch die Zahl an Angriffsvektoren zunimmt. Zum anderen ist es auch so, dass sich einfach seit 2020 die globalpolitische Lage und damit auch die Cybersicherheitslage gravierend geändert hat. Also wir sprechen über die Corona-Pandemie, da haben wir erstmals einen Peak in der Bedrohungslage gesehen. Wir sprechen dann über den nach wie vor fortdauernden völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch die Spannungen in Fernost nach wie vor, also insbesondere im Blick auf die Volksrepublik China, Taiwan. Das heißt, man kann schon sagen, Cybersicherheit ist in aller Munde und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass beispielsweise vor 10 Jahren, sage ich mal 2015, das BSI noch fast kein Mensch gekannt hat. Also es war ein Insider-Thema. Cybersecurity-Spezialisten, da, die haben sich damit befasst, die standen im Austausch mit der Behörde. Und wenn man mal schaut, wo ist das BSI heute vertreten? Also ich von Instagram irgendwie über LinkedIn bis in alle Boulevardmedien rein, bis zur Apothekenumschau. Also ich glaube, jeder hat das Thema Cybersecurity auf dem Schirm. Und bei mir persönlich ist es einfach so ein bisschen zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Also wir hatten damals an der Uni Bremen, wo ich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter, als Postdoc gearbeitet habe, das Glück, vom Bundesforschungsministerium den Zuschlag zu bekommen für eines der großen Begleitforschungsprojekte, die eben die Einführung des ersten IT-Sicherheitsgesetzes in Deutschland zum Gegenstand hatten. Und da geht es ja viel um den Schutz von Kritis, also die ganzen kritischen Infrastrukturen. Viele Sektoren, viele Branchen waren das erste Mal Cybersecurity reguliert. Und wir hatten die verantwortungsvolle Aufgabe, den Rollout dieses ersten IT-SIG zu begleiten. Und da haben wir dann relativ früh auch festgestellt, es gibt eigentlich nicht viel. Also wenn man mal schaut, Cybersecurity-Regulierung, also wenn man sich das Recht anschaut, war bislang all die Jahre zuvor so ein Anhängsel vom technischen Datenschutz so ein bisschen, dass man gesagt hat, ja, ohne Datensicherheit gibt es eben keinen Datenschutz. Und da hat sich das erste Mal dieses ganze Rechtsgebiet als eigenständiges Rechtsgebiet entwickelt. Und das haben wir natürlich genutzt. Also wir hatten große Finanzmittel an der Stelle, auch um Konferenzen, Vorträge zu organisieren, Veranstaltungen zu besuchen. Und wir hatten auch die Aufgabe, das Thema Cybersecurity Compliance, also Regulierung, voranzubringen. Und das haben wir an der Stelle dann dementsprechend auch genutzt. Und mit den Entwicklungen, die ich eingangs skizziert hatte, hat das dann eben eine ganz gute Symbiose ergeben.
Alles klar. Ja, also ich finde es beeindruckend. Ich finde es toll, bei so einem Thema wirklich so früh mit dabei sein zu können und vor allen Dingen das auch zu prägen. Hier meine erste Frage mal. Also wir reden ja im Moment über einen Regierungsentwurf, der aus dem Juli letzten Jahres stammt und eigentlich ja bis, ich glaube, 16. Oktober oder sowas hätte verabschiedet werden müssen, um diese 2-Jahres-Grenze der EU-Regulierung einhalten zu können. Naja, wir wissen, was in dem Zeitraum passiert ist und dass unsere Regierung da etwas anderes zu tun hatte. Aber also wir sprechen über diesen Entwurf, wir packen den auch in die Shownotes rein. Und hier so schon allein in der Präambel bin ich ein bisschen gestolpert. Da heißt es Problem und Ziel. Also ich fasse es nur mal zusammen. Wir digitalisieren halt mehr und wir brauchen das zur Effizienzsteigerung. Daher müssen wir eben auch ein bisschen, steht da nicht, aber so ein bisschen an die Security denken. Ist das nicht irgendwie, aus meiner Sicht ist das ein absolut falsches Vorgehen, weil ohne Security als Fundament dürften wir gar nicht digitalisieren. Weil alles, was wir digitalisieren, entfernt eigentlich Redundanz. Überall, wo Redundanz fehlt, sind wir hochgradig vulnerabel, weil da kann man an einer Stelle alles kaputt machen und wir funktionieren nicht mehr. Müsste man das nicht eigentlich auch politisch genau umgekehrt denken? Erst Security und alles, wo es keine Security für gibt, lassen wir die Digitalisierung, weil sie gefährdet uns mehr, als sie bringt?
Also ich denke an der Stelle, dass Digitalisierung vor allem auch durch Wirtschaftsunternehmen getrieben wird. Das heißt, sie bringen bestimmte Produkte, Dienste auf den Markt. Diese Produkte, Dienste werden nachgefragt. Und Cybersecurity ist, glaube ich, etwas, was in der Vergangenheit einfach hinten übergefallen ist. Also man hat natürlich bestimmte Time-to-Market-Zeitspannen. Das Ganze muss wirtschaftlich sein. Und Cybersecurity ist auch etwas, da kann man Management schwer von überzeugen. Und Cybersecurity ist eine Investition, die man erstmal auch überhaupt nicht sieht an der Stelle. Und es ist erst dann problematisch, weil irgendwelche Systeme, wie du es auch schon gesagt hast, nicht mehr laufen. Also sei es, weil es irgendwelche Schwachstellen gegeben hat, die ausgenutzt wurden, weil es Cyberangreifer gegeben hat, oder auch letzten Endes, weil einfach nur bestimmte Produkte am Ende aus einem bestimmten Grunde heraus gar nicht mehr funktionieren. Und was die Regulierung da macht, ist, dass man einfach nur erkannt hat, dass diese Defizite vorhanden sind und das ist auch das, was eben politisch getan wird, eine Reaktion darauf entwickelt wird. Und diese politische Reaktion ist eine Gesetzgebung gewesen. Und es wäre natürlich wünschenswert gewesen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, wir müssen Security by Design, Security by Default umsetzen, das in die Entwicklungsprozesse von Anfang an integrieren, über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes analysieren und auch fortsetzen bis zur Abkündigung. Das wäre wundervoll für die Cybersicherheit, aber dann hätten wir natürlich einerseits kein Problem mehr mit der Cybersicherheit, das ist ganz klar, dann bräuchten wir in dem Sinn jetzt auch nicht über ein IT-Sicherheitsgesetz, über eine NIS-2-Richtlinie sprechen und andererseits ist es natürlich auch so, dass die irgendwo dann eine Illusion ist und man sieht es jetzt ja auch schon beispielsweise bei der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung seit fast 10 Jahren, ist sie wirksam und es gibt Unternehmen, die haben immer noch nichts vom europäischen Datenschutz gehört. Und da kommt dann natürlich dann irgendwann der Gesetzgeber ins Spiel und sagt, wir müssen Cybersecurity zu einer Pflicht für alle machen.
Gut, und ich meine, wir haben jetzt ja auch schon NIS generell länger und jetzt kommen ja mit NIS 2 eigentlich auch noch ein Haufen Einrichtungen mehr dazu. Oder ist der Bereich, auf wen das Ganze zählt, erweitert sich ja um einiges. Und unter anderem zählen jetzt ja einige Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung dazu. Wo meine erste Frage tatsächlich wäre, klar, man kann sich das irgendwie vorstellen, warum die dazukommen. Es gibt schon auch öffentliche Verwaltung, die irgendwie relevant genug ist, dass wenn sie ausfällt, Leuten unangenehm auffällt. Aber das ist ein bisschen, also das ist gerade für mich spannend mit den Bereichen der öffentlichen Verwaltung. Was kommt denn da genau dazu? Gibt es da eine genauere Aussage schon?
Also grundsätzlich ist es so, dass NIS 2 selbst sagt, private Einrichtungen wie öffentliche Einrichtungen sind gleichermaßen von der Regulierung umfasst. Der deutsche Gesetzgeber, und das ist die Krux an der ganzen Geschichte, hat damals aber schon im Rechtsetzungsverfahren auf europäischer Ebene darauf hingewirkt, dass Ausnahmeregelungen geschaffen werden können für die öffentliche Verwaltung. Das heißt, man hat sich da schon so eine Hintertür offen gehalten und hat dann letzten Endes auch im nationalen Umsetzungsgesetzgebungsverfahren unter der alten Regierung jetzt natürlich noch von dieser Hintertür auch Gebrauch gemacht und hat gesagt, ja, also vor allen Dingen, das, was ja kritisiert wurde, sind die Kommunen, die Städte, was da Cybersicherheit angeht. Wir sehen sie am laufenden Band, man braucht ja nur in die Medien reinschauen, das ist ein Riesenproblem, nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Österreich, dass Kommunen immer wieder erfolgreich angegriffen werden. Man hat nicht nur kritische Versorgungsdienstleistungen wie Energie, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, was von Kommunen bewirtschaftet wird, sondern natürlich auch solche Sachen wie Bürgerdienste, digitale Bürgerdienstleistungen, die dann nicht mehr funktionieren. Also, dass man irgendwie sich den Reisepass nicht mehr ausstellen kann, kein Kfz-Kennzeichen mehr bekommt, das sind ja schon ganz essentielle Dinge. Aber der Gedanke an der Stelle ist dann gewesen, bei der Regulierung zu sagen, wir versuchen einerseits bei NIS 2 eine flächendeckende Cybersicherheit in der Europäischen Union ganzheitlich aufzubauen, aber der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, ja, die Kommunen, die haben ja eine Selbstverwaltungsautonomie, also die müssen ja eigentlich oder dürfen auch selbst entscheiden, was sie wie und wo machen und dazu gehört natürlich auch Cybersecurity und dann überlassen wir es doch den Kommunen, wie sie ihre Cybersicherheitsstandards definieren, was sie umsetzen und was sie lassen. Ist natürlich nicht ein Feigenblatt, dafür, dass man sagen will, wir haben weder personelle Ressourcen noch wirtschaftliche Ressourcen, um Cybersecurity flächendeckend in Deutschland umzusetzen. Und wenn man sich mal zurückerinnert an die Debatten, die wir zum Ende vergangenen Jahres auch mit Blick auf die nationale NIS2-Umsetzung im Bundestag geführt haben, da wird relativ deutlich, wie schwierig es selbst Bund und Ländern fällt. Also ich spreche jetzt hier von der Zentralregierung, ich spreche von den Landesregierungen der Bundesländer in Deutschland, in Cybersicherheit zu investieren. Christian Lindner, seinerzeit ja noch Finanzminister, hat dann ja überhaupt die Überlegungen angestellt, wie viel das Ganze eigentlich kosten sollte, dass man bestimmte Einrichtungen auf Bundesebene rausgenommen hat, dass man gesagt hat, wir nehmen nur die Bundesministerien als höchste Behörden rein. Bei den Bundesländern ist es so, sie müssen zwar NIS 2 umsetzen, weil NIS 2 verlangt natürlich für alle Staaten europaweit einen einheitlichen Cybersicherheitsstandards, egal ob sie jetzt föderalistisch organisiert sind oder nicht. Aber dann haben dann auch die Länder teilweise gesagt, wir machen das unterschiedlich. Ja, Nordrhein-Westfalen hat zum Beispiel in einer Auskunft an den WDR gesagt, ach, bei einigen Punkten sind wir schon 20 Jahre lang mit NIS 2 konform eigentlich, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Und dann machen wir einfach nur so einen Verwaltungserlass, der dann NIS 2 umsetzt. Andere Bundesländer sind hingegangen, haben eigene Cybersicherheitsgesetze geschaffen und wiederum einige anderen, genau, und wiederum einige andere haben gar nichts gemacht bislang. Und da kann man schon sehr, sehr gut erkennen, wie unterschiedlich Cybersecurity eigentlich aufgefasst wird. Und das ist, glaube ich, trotz dieser Bedrohungslage, über die wir eingangs gesprochen haben, die ja ganz massiv ist, noch nicht bei allen durchgedrungen ist, da muss man eigentlich viel, viel mehr machen. Und wir können nicht nur über Awareness reden und am Ende nichts tun.
Das heißt, wir haben jetzt dann auch nicht nur eine abgespeckte Version von dem, was in NIS 2 steht, was wahrscheinlich dann bei uns in die Umsetzung kommen wird, was die Betroffenen oder davon betroffenen Stellen angeht, sondern es ist auch generell noch nicht breit genug gedacht. Oder? Also habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass es eigentlich noch viel mehr, als da jetzt definiert ist, drinnen drunter fallen müsste?
Ja, also wenn wir Cybersicherheit ganzheitlich angehen wollen würden, dann müssten wir definitiv noch deutlich weitergehen. Und aber das ist natürlich das Optimum. Also man muss natürlich sehen, jedes Gesetz unterliegt am Ende einem Kompromiss. Also man muss ja irgendwie diesen politischen Willensbildungsprozess durchlaufen, sowohl in der Europäischen Union wie auch in den nationalen Parlamenten. Und Gesetzgebung ist an der Stelle keine Wissenschaft. Also es ist nicht irgendwie zwingend evidenzbasiert. Es ist nicht alles nachvollziehbar, nachweisbar oder vielleicht auch zu 100% transparent, warum eine bestimmte Regelung so formuliert ist, wie sie formuliert ist. Und da muss man gewisse Abstriche machen. Aber wir werden es auch aufgrund dieser zahlreichen Ausnahmetatbestände, die auch genutzt werden, wie wir gesehen haben, nicht schaffen, mit NIS 2 ein flächendeckend einheitlich hohes Cybersicherheitsniveau herzustellen. Das Interessante, vielleicht da auch noch eine Anekdote, also wir als Cyber Intelligence Institute haben beispielsweise auch eine Studie erstellt, wo wir den Umsetzungsstand in allen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für NIS 2 verglichen haben. Aufgrund des Verfalls der deutschen Regierung sind wir jetzt in der Europäischen Union das definitive Schlusslicht, also möglicherweise sind wir sogar der letzte Staat in der Europäischen Union in zeitlicher Hinsicht, der NIS 2 zur Umsetzung bringt. Aber was eigentlich viel interessanter ist, einige Staaten sind auch hingegangen und haben gesagt, kommunale Infrastrukturen, städtische Infrastrukturen sind in unserer nationalen Umsetzung von NIS 2 umfasst. Also zum Beispiel Kroatien hat das so geregelt oder Griechenland, die haben auch gesagt, dass lokale Infrastrukturen abhängig von ihrer Risikobewertung durchaus auch vom Anwendungsbereich von NIS 2 umfasst sein können.
Dazu habe ich gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn man sich den Teil D der Intro von diesem Regierungsentwurf anguckt, sind die Haushaltsausgaben. Also kein Gesetzentwurf ohne irgendwie haushalterische Abschätzung. Und da steht tatsächlich, Mehrausgaben für Länder und Kommunen entstehen nicht. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Das eine ist möglicherweise der regulatorische Wille, dass es doch möglichst bitte nicht passiere. Aber wenn man sich doch dieses Gesetz einmal durchliest und auch hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer, es ist ja nur ein Umsetzungsgesetz. Es ist ja kein eigenes Gesetz, sondern wir reden über eine EU-Richtlinie. Die EU hat also einen Rahmen entschieden, der in nationales Recht überführt werden muss. was durch eigene oder schon bestehende Gesetze erfolgen kann. Und in Deutschland hat man sich halt entschieden, schon bestehende Gesetze entsprechend zu modifizieren, deswegen halt so ein Umsetzungsanpassungsgesetz. Und wenn man sich das genau anguckt, dann kann man sagen, naja, es ist im Prinzip, man redet immer von Bundeseinrichtungen, Bundesbehörden und so weiter und so weiter. Aber kritische Infrastruktur, was ist denn zum Beispiel mit Verkehrsleitstellen, die in großen Städten sitzen? Landes- oder sogar Kommunalinfrastruktur, also die brauchen kein Risikomanagement zu machen, die brauchen keine Cyberübung zu machen, gar nichts. Das ist egal, ob in der Münchner Innenstadt einfach mal zur Hauptverkehrszeit spontan alle Ampeln ausfallen. Ich würde sagen, steht ja da.
Ja, und das ist ein ganz großes Problem. Also, dass Cybersicherheit da an der Stelle als reine Bundesaufgabe irgendwo definiert wird. Es ist an der Stelle natürlich so, dass der Bund nicht alles regulieren kann. Und diese Kritik ist auch in den Ausschüssen durch die Sachverständigen laut geworden. Und da haben eben an der Stelle auch die Bundestagsabgeordneten, die in dem zuständigen Ausschuss saßen, auch gesagt, ja, wir können natürlich jetzt keine regulatorische Vorgabe 1:1 für die Länder an der Stelle machen, weil wir eben dazu auch gar nicht die Befugnisse haben. Aber andererseits gehen wir eben auf die Länder zu, das entsprechend umzusetzen. Das heißt, man kann an der Stelle, glaube ich, was die Regulierung und die Föderalismus weiter Umsetzung von NIS 2 anbelangt, nicht nur dem Bund Vorwürfe machen, sondern glaube ich auch den Ländern, wo das mindestens genauso stiefmütterlich angegangen wurde, das Thema in einigen Bundesländern, was für bundeseigene Einrichtung der Fall gewesen ist.
Kann das Problem, dass das NIS 2 keine Kosten ausweist, also keine entstehenden Kosten auf Land- und kommunaler Ebene ausweist, auch damit zusammenhängen, dass man nicht in den Vermittlungsausschuss wollte? Dass ansonsten ja, wenn es die Finanzen der Kommunen und der Länder betrifft, eigentlich wieder zustimmungswichtig im Bundesrat wird, ne?
Mit Sicherheit hat das auch damit zu tun gehabt. Also weil NIS 2 und die nationale Umsetzung mit dem NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, das ist an der Stelle einfach ein Kompromiss gewesen. Und man hat von Anfang an aber auch nicht das Ziel gehabt, politisch öffentliche Einrichtungen in den Fokus der Umsetzung von NIS 2 zu stellen. Also es sollte von Anfang an, das war politisch auch so gewollt, vorrangig eine wirtschaftsbezogene Regelung sein und keine Regelung, die eben öffentliche Infrastruktur betrifft.
Okay. Wobei die Wirtschaft sich ja theoretisch eigentlich, ich sag mal ganz gut doch, naja, selbst schützen kann. Sie haben so einen Selbstregulationsmechanismus. Wir sehen mal zu, dass wir unser Geschäft weiter am Laufen halten können. Bei Behörden ist es eher so, dass sie einer gesetzlichen Aufgabe nachkommen sollen und müssen, in Klammern, koste es, was es wolle. Siehe ja dieser, wie viel war das, 200 und x Tage anhaltenden Cybernotstand, nachdem eine ganze Kommune, ein Landkreis außer Kraft gesetzt wurde. Da ist die Frage, müssten wir nicht eigentlich auch doch deutlich ernsthafter die Behörden mit in den Blick nehmen?
Ja, definitiv. Also man kann eigentlich auch sagen, der Staat hat Geld zu haben. Also du hast es ja auch richtigerweise gesagt, es geht um Grundrechtsberechtigte, also die Bürgerinnen und Bürger, die eben auch von kommunalen Einrichtungen Versorgungsdienstleistungen abverlangen können. Und wir reden ja hier letzten Endes nicht nur darum, dass ich möglicherweise mein Auto nicht zulassen kann oder möglicherweise auch meinen Personalausweis nicht bekomme, sondern viele dieser Leistungen können ja auch beispielsweise, wenn wir die Auszahlung von sozialrechtlich relevanten Summen denken, die eben auch in der Hand der Kommune liegt, dann geht es da darum, dass eben Personen auch betroffen sein können, die keine andere Möglichkeit haben, als kommunale Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und das ist etwas, was einfach noch nicht im Bewusstsein, glaube ich, der Leute angekommen ist. Und bei den Unternehmen ist es durchaus so, dass man auch sagen kann, Cybersicherheit ist nicht zu 100% leistbar und gerade auch bei den Unternehmen ist es so, dass man eher wird sagen können, ihr müsst das unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkte betrachten und das Verhältnismäßigkeitskriterium stärker einhalten. Aber das ist etwas, wo man beim Staat sagen muss, ihr müsst euch daran halten, dass ihr eben beispielsweise nicht nur Bürgerdienste verfügbar haltet, sondern auch Bürgerdaten angemessen schützt, dass sie nicht abfließen. Das ist ja die andere Seite der Medaille von Cybersicherheit.
Das heißt, wir kommen jetzt doch wieder zu dem Punkt, dass es eigentlich notwendig wäre, dass diese Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung so im quasi Ganzen Mitte unter die NIS-Richtlinie eigentlich fallen müssten, was sie ja laut aktueller Umsetzung nur teilweise tun. Aber gut, da drehen wir uns dann wieder im Kreis zu der Diskussion, die wir gerade schon hatten, ob die jetzt und welche davon eigentlich drunter fallen, die neue Richtlinie.
Man könnte vielleicht auch natürlich einen Schritt weiter denken und sagen, vielleicht ist es auch die Theorie des Beifangs. Wenn wir die Unternehmen stark genug gängeln, also nicht gängeln, sondern stark genug Auflagen geben in Richtung IT-Sicherheit, dann werden Systeme so entwickelt, dass sie für sich sicherer sind und es werden Standards entwickelt, die dann der Staat relativ kostengünstig übernehmen kann, ohne da eben den separaten Aufwand heranzutreiben.
Also bei den Unternehmen ist es auch so, dass eben Cybersicherheit mehr und mehr, und das ist meine Hoffnung, als auch als Wettbewerbsvorteil gesehen wird. Also ich meine, wir reden mittlerweile, wir sind im Zeitalter, wo wir über die Vertrauenswürdigkeit von Technologie sprechen. Und wir haben lange Jahre eben einfach nur geschaut, wenn wir an IT denken, Skalierbarkeit, Wirtschaftlichkeit, das waren so die zentralen Dimensionen. Wenn es in den Bereich Produktentwicklung geht, ging es darum, auch nur auf die Funktionsfähigkeit von Produkten zu achten, aber eben wenig auf das Thema Cybersicherheit zu achten. Und das wird sich jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal ganz deutlich ändern. Und beispielsweise sind ja auch Cloud-Computing-Anbieter davon betroffen. Und wenn wir jetzt an die Digitalisierung, nicht nur von Staat, der staatlichen Einrichtung denken, natürlich auch von der Wirtschaft, Gesellschaft, dann ist es definitiv so, dass Cloud-Computing an der Stelle die Zukunft bildet. Also über mobile Datennetze, 5G, 6G-Verbindung wird es definitiv so sein. Das ist jetzt eigentlich schon die Entwicklung, die erkennbar ist, dass immer weniger eigene Rechenressourcen on-premise oder in einem Endgerät verortet sein werden, sondern eben alles über Software as a Service kommt. Und da ist es in Zukunft so, dass Cyberangriffe sich natürlich fatal auswirken können. Unternehmen, die eben hier mitreguliert werden von NIS2, das vielleicht dann auch in ihr Portfolio aufnehmen können, dass sie sagen können, wir haben eben höhere Cybersicherheitsstandards, weil wir bestimmte europäische Regularien erfüllen und sind vielleicht damit auch auf internationalen Märkten wettbewerbsfähiger. Das kann man natürlich nicht für alle Betriebe 1:1 an der Stelle ummünzen, aber das ist zumindest eine Entwicklung, die sich jetzt so langsam anfängt abzuzeichnen, dass man sagt, Cybersecurity ist nicht nur irgendeine abstrakte Ausgabe, die wir einstellen müssen und wir bekommen gar nichts am Ende dafür, sondern dass so langsam so ein bisschen auch das Bewusstsein reift, dass man mit Cybersicherheit, wenn sie vernünftig umgesetzt ist, auch gewisse Mehrwerte generieren kann, die sich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auch wirtschaftlich monetär auszahlen können.
Wenn jetzt dann die neue Richtlinie umgesetzt ist, wie ist es dann, was gibt es denn da eigentlich für Strafen oder was erwartet einen, wenn man dann diese Voraussetzungen oder diese Vorgaben nicht einhält? Also wenn jetzt beispielsweise so ein Cloud-Anbieter, Hersteller, der jetzt groß genug ist, dass er darunter fällt, seine Aufgaben nicht wahrnimmt. Und was erwartet einen dann?
Also die Bußgelder orientieren sich dem, was wir eigentlich schon aus dem europäischen Rahmen kennen. Also mit der Datenschutzgrundverordnung hat man ja erstmals die Möglichkeit geschaffen, dass so sanktioniert werden konnte, dass solche Bußungen nicht mehr aus der Portokasse bezahlt werden konnten. Und früher war es, also der Datenschutz das beste Beispiel. Datenschutz hat noch mit dem alten Bundesdatenschutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie kein Unternehmen wirklich ernst genommen. Ja, also da hat man gesagt, es ist billiger im Zweifelsfall bei einem Data Breach ein Bußgeld zu zahlen, als dass ich jetzt Personal beschäftige, Datenschutzmanagementsysteme aufbaue und so weiter. Und als dann die Datenschutzgrundverordnung kam, ist man auf einmal in den Bereich reingekommen, dass man gesagt hat, ja, es sind durchaus auch Millionen Bußgelder möglich, es sind Bußgelder möglich, die an den weltweiten gesamten Jahresumsatzes prozentual eines Unternehmens anknüpfen. Und damit hat man relativ viel Erfolg gehabt und deswegen hat man diese Regelungssystematik auf ganz viele Bereiche des europäischen Technologierechts übernommen, wozu natürlich auch das Cybersecurity-Recht gehört. Das heißt, wir können sagen, es sind definitiv auch sechsstellige bis siebenstellige, vielleicht sogar achtstellige Bußgelder bei Verstößen gegen die NIS2-Richtlinie möglich. Das hat es natürlich noch nicht gegeben und es wird auch eine Weile dauern, bis es dann tatsächlich dazu kommt. Aber wir haben bei der Datenschutzgrundverordnung ja gesehen, es ist möglich. Ja, und da wurden auch wirklich dann Datenschutzbußgelder beispielsweise in Bereichen verteilt, die dann 50 Millionen Euro und plus gewesen sind. Das Problem ist aber, dass wir allein in Deutschland davon ausgehen, dass circa 30.000 bis 40.000 zusätzliche Einrichtungen durch eine nationale Umsetzung von NIS2 betroffen sein werden. Das heißt, auch ein BSI, selbst wenn es jetzt mit einem gesteigerten Cybersecurity-Budget, was jetzt im Haushalt auch verankert wurde, mehr wirtschaftliche Kapazitäten bekommt, um noch mehr Personal zu beschäftigen, es wird nicht in der Lage sein, eine Art Vollüberprüfung für sämtliche betroffene Unternehmen durchzuführen. Das ist am Ende der Knackpunkt. Und das ist auch der Grund, warum ich, wie eingangs festgestellt gesagt habe, NIS 2 wird eben nicht in der Lage sein, ein einheitliches hohes Niveau an Cybersecurity zu generieren. Das Niveau wird sich sicherlich verbessern, aber es wird weit davon entfernt sein, einheitlich zu sein, weil es immer Unternehmen gibt, die sagen, ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Also wer will mich denn jetzt kontrollieren? Wann soll das BSI bei mir vor der Tür stehen und meine IT untersuchen? Das ist einerseits einleuchtend, andererseits aber auch extrem kurzsichtig, weil es kann ja durchaus sein, dass ich von NIS 2 umfasst bin, dass ich es aber verschweige, nicht melde. Die Unternehmen sind ja meldepflichtig. Sie müssen sich selbst identifizieren an der Stelle. Und dann es zu wirtschaftlichen Schäden kommt bei Dritten. Und dann stellt sich am Ende die Frage, wenn ich verklagt werde als Unternehmen in einem Zivilprozess, ja, welchen Sorgfaltsmaßstab musstest du denn jetzt eigentlich im Bereich der Cybersicherheit einhalten? Und ein findiger Anwalt wird relativ schnell dazu kommen, dass er sich die Schwellenwerte anschaut über diese Sitescape-Rule und dann feststellt, ja, umsatzmäßig, personalmäßig sprechen wir eigentlich hier von einem NIS-2-Unternehmen, also wesentliche oder wichtige Einrichtung, hat sich nicht angemeldet, hat kein Cybersecurity-Management etabliert und dann bin ich ganz schnell in der Haftung. Und dann auf einmal wirkt sich das Ganze extrem negativ aus. Ich kriege natürlich ein Bußgeld, das auch. Aber ich glaube, diese zivile Haftung, das ist etwas, was ganz viele Geschäftsleiter nicht auf dem Schirm haben.
Da habe ich jetzt mal eine konkrete Frage an dich. Also wir haben ja am Anfang so ein bisschen von Gesetzumsetzung und Behörden und sowas geredet. Aber wie du schon sagst, eigentlich ist ja die Stoßrichtung die Wirtschaft. Und hier gibt's ja diese grobe Einteilung von besonders wichtigen Einrichtungen, und ich weiß jetzt gar, also sonstigen, also nicht ganz so wichtigen Einrichtungen, wie auch immer man das genau bezeichnen will. Da gibt's dann ja auch so Größenordnung und Jahresumsätze und alles sowas. Kannst du das in ich will jetzt nicht sagen wenigen Worten, das wäre eine zu starke Vereinfachung, aber kannst du das ganz grob umreißen, was es da so für Kategorien und Zuordnung, was ich eben auch interessant finde, auch Strafen, wenn man dann NIS 2 unterlässt, wozu das führt?
Ja, also der Knackpunkt bei NIS 2 ist, es gibt da zwei Voraussetzungen, unter denen man in den Anwendungsbereich fällt. Also die erste Voraussetzung ist in qualitativer Hinsicht, dass man davon erfasst ist. Das heißt, dass man erstmal in die Sektoren reinfällt. Und die zweite Voraussetzung ist, dass man in quantitativer Hinsicht, also in diese Schwellenwerte fällt. Und wo man bei NIS 1 damals noch gesagt hat, ja, wir überlassen den Mitgliedstaaten im Wesentlichen zu definieren, wer denn jetzt kritische Infrastruktur ist, hat jetzt die Europäische Union gesagt, das haben die in der Vergangenheit viel zu unterschiedlich gehandhabt und deswegen wollen wir zumindest da einheitliche Standards setzen. Und es ist so, was diese quantitativen Maßstäbe anbelangt, dass eben Unternehmen ab einer Größenordnung nach europäischer KMU-Definition als mittlere Unternehmen gelten, reinfallen. Das sind solche Unternehmen, die eben mindestens 50 Personen beschäftigen oder den Jahresumsatz und die Jahresbilanz jeweils 10 Millionen Euro übersteigt. Darüber hinaus gibt es aber auch weitere unterschiedliche Qualifikationsstufen. Also Großunternehmen beispielsweise sind natürlich dann auch davon erfasst. Da gelten dann strengere Prüfstandards, Überwachungsstandards seitens der Behörden. Und es kann sogar in Ausnahmefällen so sein, dass wir Kleinunternehmen da drin haben, also von der Unternehmensgröße unabhängig. Da nennt es zwei dann bestimmte qualifizierende Faktoren. Also wenn diese Unternehmen eine besondere kritische Tätigkeit ausüben, falls es Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung hat oder gar grenzüberschreitende Auswirkungen. Und das ist ein Merkmal, was vorliegen muss. Und in zweiter Hinsicht muss dann eben dieses qualitative Merkmal vorliegen. Also ich muss in eine dieser Sektoren reinfallen, die in den Anhängen von NIS 2 genannt werden. Da gibt es einfach zwei Anhänge. Und da sieht man auch ganz gut, dass NIS 2 nicht alles neu macht, sondern auf NIS 1 basiert. Also solche Sachen, die wir ohnehin schon als kritische Infrastrukturen kannten. Also Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen beispielsweise, Gesundheitswesen, Trinkwasser, Abwasser fallen sowieso darunter. Die Krux ist natürlich auch hier wieder, vorher waren nur Kritis wirklich erfasst, aber jetzt gehen wir natürlich mit dieser Absenkung der Schwellenwerte auch in kleinere Unternehmen rein. Wir haben den Weltraumsektor, der neu ist, also Bodenkontrollstation und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft in Anführungszeichen wird natürlich dadurch erfasst sein, dass jetzt Produktion, Herstellung, Handel mit chemischen Stoffen drin ist. Also jedes Unternehmen, was irgendwie mit chemischen Stoffen arbeitet, also zum Beispiel Kunststoff, mit Kunststoff arbeitet, und das sind ja die allermeisten Produktionsunternehmen, fällt darunter, soweit sie eben diese zahlenmäßigen Schwellenwerte erreichen. Produktion, Verarbeitung, Vertrieb von Lebensmitteln, Das sind nicht eben nur die großen Einkaufsgenossenschaften beispielsweise, sondern auch Viehzuchtbetriebe, agrargenossenschaftliche Betriebe, Gemüsebauern, die ja bestimmte Umsatzschwellen überschreiten, hängen jetzt auch einmal mit im Boot. Und, wie man so schön sagt, das gesamte verarbeitende Gewerbe, also Warenherstellung, ist umfassend adressiert. Also zum Beispiel, ja, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen, optischen Erzeugnissen, Maschinenbau, Kraftwagenteile, Fahrzeugbau. Und da kann man schon sehen, dass die Unternehmen, die letzten Endes erfasst sind, auch unterschiedliche Größen haben und sehr, sehr vielfältig sind. Das betrifft natürlich auch die Leistungsfähigkeit. Was eben diese Bußgelder angeht, da haben wir maximale Bebußungssummen, die einerseits festgelegt sind, aber andererseits prozentuale Anknüpfungen. Und wie ich eben ja auch schon gesagt hatte, dadurch ist es möglich, Bußgelder wirklich bis in den mehrstelligen Millionenbereich hineinzubringen. Aber da wird einfach gestaffelt, auch nach der Schwere der Verstöße. Also es gibt Regelungen, die werden eben oder können eben schwerwiegender wirtschaftlich bebußt werden beim Verstoß und solche, wo es eben geringere Bußgelder gibt.
Also ich würde auch tatsächlich Unternehmen im Moment tatsächlich schon empfehlen, sich mal die NIS-2-Verordnung im Regierungsentwurf, auch wenn sie sich noch stark ändern kann, anzugucken. Denn einerseits, Dennis, was du gesagt hast, es gibt zwar Schwellwerte für Unternehmen, die sind aber gar nicht so super fest. Also da steht dann mal 50 Mitarbeiter, zum Beispiel im Energiesektor. Dann steht da aber auch 250 Mitarbeiter im Telekommunikationssektor. Dann steht wieder ohne Schwellwerte für besonders wichtige Unternehmen. Da hatte ich eine ganz tolle Anekdote in Österreich auf einem Sicherheitskongress mitbekommen. Da gibt es kleine Ingenieurbüros, einige wenige kleine Ingenieurbüros, die zum Beispiel Talbrücken planen oder Tunnelbaumaßnahmen, also kritischer Sektor Verkehr. Da sind 10, 15 Personen. Hochspezialisierter Ingenieurinnen und Ingenieure und die fallen plötzlich unter NIS 2, weil wenn deren Unterlagen, deren Planungsunterlagen wegkommen, dann ist quasi die Wartung, die Infrastruktur stark gefährdet von diesen Systemen, sodass ganz plötzlich 10 Personen, die eigentlich, das ist jetzt vielleicht nicht ganz fair, was ich sage, aber die eigentlich auf Planung, Konstruktionszeichnungen, keine Ahnung, Geologie oder sowas spezialisiert sind, die müssen jetzt NIS machen, weil sie ganz plötzlich kritische Infrastruktur werden. So, Frage 1, ist das jetzt, sagen wir, ein Sonderfall, der immer auftreten wird oder muss man schon als Unternehmen damit rechnen? Dann kommt noch Frage 2, wer haftet in dem Fall das, was passiert? Es gab ja mal eine Variante von des NIS-2-Entwurfs, da hieß es, alle Geschäftsführer unbeschränkt persönlich und unversicherbar. Das war mal irgendwie so ein Grobentwurf. Mittlerweile heißt es, wird in Spezialgesetzen geregelt, in Klammern, und wenn es, also GmbH-Gesetz, Aktiengesetz oder sonst was, und wenn es kein Spezialgesetz gibt, boah, dann ist halt die Haftung boah, so, wie sie ist eben. Ne? Also diese beiden Fragen, so Unternehmensgröße, schon generell oder Spezialfall und Haftung.
Ja, also ich glaube, man kann die beiden Fragen relativ klar beantworten. Also dass kleine Unternehmen, die eben unter diese zahlenmäßigen Schwellenwerte, die ich eben genannt hatte, fallen, betroffen sind, wird die Ausnahme sein. Und die Ausnahmetatbestände sind auch abschließend in NIS 2 aufgeführt. Das geht wirklich einfach darum, dass wir Unternehmen haben, wie du es ja auch schon gesagt hattest, Volker, die eine Kritikalität mit Blick auf die Lieferkette haben, die eine Versorgungsrelevanz haben, wo man dann letztlich auch sagen muss, wenn das Unternehmen nicht mehr funktioniert, sind weitere kritische Einrichtungen möglicherweise in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Und das wird sicherlich Unternehmen erfassen. Und das ist vielleicht auch der Bereich, wo es Unternehmen am schwierigsten haben, im Vorfeld zu beurteilen, ob sie jetzt damit drin hängen oder ob sie nicht damit drin hängen. Also ich meine, die abstrakte Erfassung, dass ich qualitativ in einem bestimmten Sektor, bestimmte Branche falle und dann irgendwelche Umsatzschwellen und Mitarbeiterschwellen überschritten habe, das können viele. Und ich würde jetzt auch sagen, ohne dass wir das nationale Umsetzungsgesetz haben, über 90% der Unternehmen schon feststellen. Also da muss man jetzt nicht sagen, man wartet jetzt ab, weil da wird sich auch mit einer nationalen Umsetzung nicht viel ändern können, weil das natürlich unionsrechtskonform umzusetzen ist und NIS 2 an der Stelle auch einen Minimalstandard setzt. Und was die zweite Frage dieser Geschäftsführerhaftung der Verantwortlichkeit von Unternehmensleitungspersonen angeht, man hat das wieder zurückgenommen, man ist da deutlich zurückgerudert, also der erste Entwurf zum NIS 2 Umsetzungsgesetz, der vorgelegt wurde, war da deutlich schärfer formuliert. Ja, das hat auch unter anderem den Grund gehabt, dass es einen erheblichen Aufschrei seitens der Geschäftsführer gegeben hat, dass man gesagt hat, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier einen Haftungsdurchgriff habe, persönlich hafte an der Stelle. Aber ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es ändert sich jetzt so viel mit den neuen Regelungen, die wir an der Stelle haben, weil du hast es ja auch schon gesagt, ja, es wird auf spezialgesetzliche Vorschriften verwiesen, und wenn keine spezialgesetzlichen Vorschriften existieren, haftet man nach den allgemeinen Sorgfaltspflichten, die für jeden von uns gelten, wenn er sich irgendwo im Geschäfts- oder Betriebsalltag bewegt. Und da kommt es letzten Endes drauf an, und nichts anderes sagt ein Aktiengesetz, nichts anderes sagt ein GmbH-Gesetz für den GmbH-Geschäftsführer, dass ich eben die im Verkehr erforderliche Sorgfalt einhalte. Und da kommt es drauf an, in welchem Segment bewegt sich mein Betrieb eigentlich? Was mache ich? Wie wichtig bin ich in der digitalen Lieferkette? Wie ersetzbar sind vielleicht auch meine Leistungen? Und da muss ich dann eben bemessen, was ich im Bereich Cybersecurity leisten kann, und was ich wirklich tun kann. Und wenn es zum Cybervorfall kommt und dann eben Haftungsansprüche im Raum stehen, dann wird am Ende ganz klar geschaut, hat man diesen Sorgfaltsmaßstab eingehalten oder nicht. Und es ist natürlich, wenn ich meine Pflichten als Geschäftsführer oder als Vorstand einer Aktiengesellschaft grob fahrlässig verletze, auch nach gegenwärtigem Recht, ohne dass wir irgendwie an NIS 2 oder sonstige BSI-Gesetze denken, ein Haftungsdurchgriff theoretisch möglich.
Okay, das heißt, wenn wir mal kurz zum ersten Punkt zurückkommen, für diese Frage, ob man jetzt betroffen ist oder nicht, gibt es ja zum Beispiel auch aktuell schon vom BSI so eine Seite, wo man mit einem kleinen Fragebogen sich durchklickt und schaut, ob man betroffen ist oder ob das Unternehmen betroffen ist. Wird wahrscheinlich vielleicht nicht ganz abschließend sein. Und wie du sagtest, ist es generell sinnvoll, sich schon mal darauf vorzubereiten. Da kommen wir zu dem Punkt, was muss ich denn jetzt als betroffenes Unternehmen oder als betroffene Institution eigentlich tatsächlich tun? Also wenn ich jetzt mit dem Grundschutz unterwegs bin, reicht das dann schon? Bin ich da schon mal ganz gut auf dem Weg oder wie bereite ich mich da am besten drauf vor für die kommende Umsetzung?
Also das ist wirklich eine der ganz zentralen Fragen da auch. Und das Problem an der Stelle ist, dass wir eben so viele verschiedene betroffene Sektoren und Branchen haben. Und du hattest ja auch dieses Tool auf der BSI-Website angesprochen. Das ist wirklich nur ein rudimentäres Tool. Also das ermöglicht keine abschließende Einschätzung, ob ich jetzt in Anwendungsbereich falle oder nicht. Es gibt verschiedene Tools mittlerweile auf verschiedenen Seiten von Rechtsanwälten, Beratern, die teilweise detaillierter sind als die des BSI. Und ich glaube, da wollte man sich auch einfach beim BSI nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnen. Aber diese Betroffenheitsfeststellung, die ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also wie gesagt, das meiste kann man aus der NIS-2-Richtlinie ziehen. Interessant wird es vor allem dann, wenn ich irgendwie komplexe Konzernstrukturen, Holdingstrukturen habe mit Tochtergesellschaften, die dann teilweise sektoral drin sind, die aber dann selbst die zahlenmäßigen Schwellenwerte Mitarbeiter umsatztechnisch nicht erfüllen, wo ich dann auf die Gesamtholding abstellen muss. Das sind so die Knackpunkte. Und da wird es auch so sein, dass sich möglicherweise auch noch Änderungen durch eine nationale Umsetzung ergeben können. Wenn ich denn aber mich identifiziert habe im Anwendungsbereich, dann ist es relativ klar, was NIS 2 sagt. NIS 2 sagt nämlich, und das sagt auch der Umsetzungsentwurf in seiner letzten Fassung, da steht nämlich nichts anderes drin, als dass ich Risikomanagementmaßnahmen im Bereich Cybersecurity ergreifen muss. Das heißt, ich bin verpflichtet, Maßnahmen umzusetzen, um eben IT-Sicherheitsvorfälle zu vermeiden oder eben die Auswirkungen von IT-Sicherheitsvorfällen, wenn sie denn eintreten sollten, möglichst gering zu halten. Und da sagt das Gesetz ja, hundertprozentige Cybersicherheit gibt es nicht, das weiß auch NIS 2, aber es muss zumindest verhältnismäßig sein. Also ich muss Risikoexposition, Größe der Einrichtung, Umsetzungskosten, Eintrittswahrscheinlichkeit, Schwere von Sicherheitsvorfällen und die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen, die aus Cybersecurity-Vorfällen resultieren können, mit einbeziehen. Und last but not least, ich muss den Stand der Technik einhalten. Da wird es nämlich jetzt interessant, weil es gibt nicht das eine Verfahren, die eine Excel-File, die ja manchmal so ein bisschen gesucht wird, wo ich sagen kann, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann bin ich zu 100% NIS-2-compliant. Und das versuchen manche momentan so ein bisschen zu suchen. Berater oder auch Vendoren, also Hersteller von Cyber-Security-Lösungen, versuchen es teilweise zu verkaufen, indem sie sagen, wenn du diese Lösung kaufst, dann bist du irgendwie NIS-2-compliant oder dieses Beratungsschema mit uns umsetzt, dann bist du NIS-2-compliant. Halte ich für Augenwischerei. Es gibt nicht so einen heiligen Gral der Cybersicherheit oder sowas.
Schön wär's.
Genau, also Indiana Jones hat den zwar gefunden, aber das für die Cybersecurity gibt es sowas nicht. Und es ist so eine Grauzone, ja. Und auch diese Formulierung, Stand der Technik, das ist ein ganz toller Begriff. Juristen freuen sich drüber. Das ist auf eine Rechtsprechung zurückzuführen, aus dem Jahr 1978 vom Bundesverfassungsgericht, der sogenannte Kalka-Entscheid. Und da ging es um die Beurteilung der Sicherheit von Atomenergieanlagen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, der Gesetzgeber ist befugt, auch unbestimmt irgendwie reinzuschreiben, was man umsetzen muss an technischen Sicherheitsvorkehrungen. Und letzten Endes geht es darum, wenn ich den Stand der Technik einhalte, muss ich einfach dafür Sorge tragen, dass ich nicht auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik quasi als niedrigstes Niveau zurückfalle. Aber ich bin auch nicht verpflichtet, das höchstmögliche Maß, was irgendwie geht, unter jedweder wirtschaftlicher Anstrengung zu ergreifen, nämlich den Stand von Wissenschaft und Technik. Und das ist so ein bisschen so eine Grauzone. Aber bei der Umsetzung, und jetzt kommen wir nämlich auf den Punkt und eigentlich auf die Antwort deiner Frage. Du hast nämlich den Grundschutz angesprochen. Also mit dem Grundschutz bin ich schon mehr als gut aufgestellt. Mehr als gut aufgestellt, was die NIS-2-Umsetzung anbelangt. Natürlich können da einzelfallbezogen noch Besonderheiten sein, was den Schutz der digitalen Lieferkette zum Beispiel anbelangt, was das Thema holistische Cybersecurity, also beispielsweise Einbeziehung nicht technischer Risikofaktoren anbelangt, was vielleicht das Thema Governance auf Unternehmensleitungsebene anbelangt, also dass man Leitungspersonen auch mit eigenem Know-how ausstatten muss. Aber was eigentlich die ganz zentrale Erkenntnis ist, ich bin nur verpflichtet, im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass ich meine Cybersicherheitsmaßnahmen auf dem aktuellen Stand der Technik halte. Das heißt, ich bin im Kern verpflichtet, nach NIS 2 ein Risikomanagement einzurichten. Und das bedeutet natürlich auf Cybersecurity bezogen ein Informationssicherheitsmanagementsystem, was eben die relevanten Assets in meinem Unternehmen abdeckt. Und insoweit unterscheidet sich jetzt NIS 2 in der grundsätzlichen Umsetzung gar nicht so viel von dem, was wir bislang auch aus dem Bereich Cybersecurity kennen. Also Bruce Schneier hat es ja schon gedacht, ja, also Security is a process, not a product. Und das hat er schon lange vor NIS 2 gesagt.
Das ist sehr spannend, was du gerade berichtet hast. Das erinnert mich sehr an die DSGVO, wo wir auch eine sehr große Anforderung haben an das, was man, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet, alles tun muss. Und es im Gesetz immer wieder die sogenannte Angemessenheit gibt und man sich überlegen muss, also welche Maßnahmen sind angemessen im Rahmen des schutzwürdigen Gutes und natürlich auch der Kosten oder der Möglichkeiten, die man als Unternehmen hat. Also da haben wir auch gerade aus wirtschaftsinformatischer Perspektive jetzt ganz interessante Arbeiten mal zu gemacht. Das wird ja wahrscheinlich bei NIS 2 sich dann ähnlich fortsetzen. Aber ich würde gerne noch einmal auf einen anderen Aspekt, der relativ lange in Diskussionen war, jedenfalls in den Kreisen, in denen ich mich bewegt habe, aber sich so richtig noch nicht wiederfindet. Die Frage dessen, was umfasst es eigentlich, wenn man so in Richtung der kritischen Lieferketten oder so etwas geht, nicht? Also wir haben ja im Prinzip eine Definition von kritischen Dienstleistungen im Gesetz. Wir haben eine Definition von den Sektoren mit hoher Kritikalität, die festgelegt werden im Anhang, die ja doch diesen Aspekt Lieferkette nicht mehr so betrachten. Aber ursprünglich war doch auch geplant, dass Lieferketten stärker umfasst sind, gerade wenn sie eine bestimmte kritische Form aufweisen, oder?
Ja, also die Lieferkette ist definitiv an der Stelle auch von NIS 2 umfasst, weil es ja auch darum geht, dass man das Risikomanagement in der Beziehung mit externen im weitergefassten Ökosystem betrachtet. Und das bedeutet an der Stelle auch, dass, und das sehen wir jetzt zurzeit auch schon, dass Pflichten, die NIS 2 Betroffene haben, dann teilweise über vertragliche Regelungen an Zulieferer in dieser Lieferkette weitergegeben werden, die dann eben auch nachweisen müssen, also dass sie NIS 2 compliant sind. Und im Zweifelsfall habe ich das auch schon gesehen, dass bestimmte Vertragswerke einfach vorgelegt werden, die eigentlich nur diese Cybersecurity-Anforderungen, die an NIS 2 relativ grob umrissen sind, einfach eins zu eins da rein kopiert haben und die dann unterzeichnet werden müssen. Und es wird einfach sehr, sehr viel über die vertraglichen Regelungen an Zulieferer etc. Ausgelagert werden, weil natürlich es am Ende darauf ankommt, dass sich das NIS 2 betroffene Unternehmen leistungsfähig hält. Und wenn es eben auf die Leistungen von weiteren Sublieferanten angewiesen ist, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhalten, dann werden diese Cybersicherheitsanforderungen über die vertragliche Lieferkette an diese weiteren Unternehmen weitergegeben. Und das ist jetzt schon gang und gäbe.
Und wenn wir uns im europäischen Rahmen bewegen, eine Lieferkette geht ja häufig über Ländergrenzen hinweg, die Zulieferer dann natürlich möglicherweise die NIS 2-Interpretation des entsprechenden Landes umsetzen. Ist das ein Problem oder
Also grundsätzlich ist das kein Problem, weil NIS 2 hat diesen Grundsatz der Mindestharmonisierung, das hatte ich eingangs ja auch schon kurz erwähnt. Also die europäischen Mitgliedstaaten sind verpflichtet, NIS 2 in ihren jeweiligen nationalen Landesgesetzen richtlinienkonform umzusetzen. Also sie dürfen kein niedrigeres Cybersicherheitsniveau bestimmen, weil sonst wäre NIS 2 ja witzlos. Dann könnten wir auch sagen, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union macht weiterhin sein eigenes Cybersecurity-Recht und manche können es dann auch lassen, wenn sie keine Lust drauf haben. Und das ist erstmal an der Stelle kein Problem, möglicherweise das in unterschiedlichen nationalen Cybersicherheitsgesetzen dann verankert wird.
Und reicht dann für ein Unternehmen die Aussage, dass ein Zulieferer compliant ist, oder muss ich als Zulieferer dann auch in die Rolle des BSI treten und quasi auch selbst bestimmte Mechanismen überprüfen oder mir die Vorgehensweisen vorlegen lassen?
Ja, und das ist nämlich der entscheidende Punkt, auf den es in der Praxis wirklich ankommt. Die meisten werden sich faktisch damit begnügen, dass in irgendwelchen Verträgen drinsteht, dass sich das Unternehmen verpflichtet, NIS 2 eingehalten zu haben. Wenn man aber wirklich ganz genau arbeiten will, dann muss es eben einem Unternehmen auch möglich sein, und das ist so ein bisschen auch das, was wir beispielsweise aus dem Bereich der Auftragsdatenverarbeitung im Datenschutz irgendwo kennen, dass, ja, sagen wir es mal so, überraschende stichprobenartige Kontrollen der Cybersicherheit bei den Zulieferern theoretisch möglich sein müssen und auch durchgeführt werden müssen. In der Praxis wissen wir so aus dem technischen Datenschutz, dass das nicht möglich ist oder in den meisten Fällen nicht gelebt wird. Und ähnlich wird es auch bei NIS 2 sein. Das klingt jetzt erstmal so, als ob das alles gar keinen Sinn macht. Ja, als ob irgendwelche Verträge nur geschrieben werden und am Ende macht doch keiner Cybersecurity. Aber, und da kommen wir so ein bisschen auch wieder auf diesen eingangs erwähnten Punkt zurück, wenn es dann wirklich mal zum Vorfall kommt, dann wird der Verantwortliche gesucht. Das ist ganz klar, weil es kostet Geld. Und da geben sich dann die betroffenen Unternehmen auch Mühe, den Verantwortlichen ausfindig zu machen. Und wenn dieser Verantwortliche dann irgendwo in der Lieferkette beziehungsweise in der digitalen Lieferkette drinsteckt, irgendwas versprochen hat, was er überhaupt nicht eingehalten hat, dann hat dieser Verantwortliche natürlich ein Problem. Andererseits ist es aber auch so, wenn man dann wieder an das Thema Schadensersatz denkt, hat vielleicht dann auch das betroffene Unternehmen, was das Ganze nicht überprüft hat, irgendwo auch ein Mitverschulden, weil sonst wäre das ja vielleicht auch gar nicht so weit gekommen. Und diese theoretische Verantwortungsdiffusion, die wir da haben, die kann tatsächlich sich dann zum Boomerang entfalten, wenn es dann zum Cybersicherheitsvorfall in so einer Lieferkette kommt.
Eine Frage von mir noch, Dennis. Eine Sache, die uns als Hochschulen zum Beispiel mit betrifft, ist ja Forschungseinrichtungen, also die sich mit kritischer Forschung beschäftigen, und jetzt spanne ich mal einen größeren Bogen, sind ja erstmal NIS-Forschung, es sei denn, es sind Bildungseinrichtungen. Dann sind sie wieder keine NIS-Einrichtungen. Jetzt ist aber die spannende Frage, insbesondere technische Universitäten und Hochschulen machen ja auch Drittmittelforschung. Das heißt, sie machen auch nach EU-Regularien kommerzielle Forschung, wenn sie für Unternehmen eine Forschung machen. Das heißt, dann machen sie nicht als Hochschule, als Bildungseinrichtung, sondern kommerziell Forschung. Müssen die dann eine zweite Infrastruktur für NIS 2 betreiben, oder hat der Gesetzgeber soweit noch nicht gedacht?
Also nach europäischem Recht ist es erstmal grundsätzlich so, dass nur kommerzielle Forschungseinrichtungen betroffen sind. Das heißt, da würden wir auch erstmal sagen, Hochschulen, Universitäten sind per se keine kommerziell agierenden Forschungseinrichtungen. Da geht es eher um private Forschungsinstitute, die dann tatsächlich auch gewinnorientiert arbeiten. Wenn wir, und da wird es natürlich wieder im nationalen Rahmen interessant, daran denken, dass natürlich gewisse universitäre Strukturen auch private Forschung betreiben, dann kommen wir durchaus davon ausgehend, dass es möglich ist, in Anwendungsbereich von NIS 2 zu fallen und dass der nationale Gesetzgeber auch theoretisch entsprechende Regelungen festsetzen könnte, die dann sagen, eben es sind beispielsweise abgetrennte juristische Personen vorzuhalten, die eben sich um das Thema Cybersicherheit kümmern, die Maßstäbe sind, über das hinaus zu gehen, was NIS 2 vorgibt. Und teilweise ist es jetzt ja auch im Bereich der Auftragsforschung schon so, dass die Auftraggeber gewisse Cybersicherheits-, Geheimhaltungs-, Geheimschutzmaßnahmen fordern, die jetzt über ein bloßes Forschungskonsortium im öffentlichen Sektor, was beispielsweise zu 100% publicly funded ist, hinausgehen. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch was passieren könnte in den nächsten Jahren.
Ja, da vielleicht, wenn du da in entsprechenden Gremien oder nochmal irgendwie ein Wort oder Gehör findest, in technischen Forschungseinrichtungen oder technischen Hochschulen, Universitäten, ich möchte jetzt mal so weit gehen und sagen, ist es üblich, dass auch Unternehmensforschung gemacht wird. Deswegen haben wir unterschiedliche Stundensätze für öffentlich geförderte Forschung und damit, wenn wir mit der öffentlichen Wirtschaft in Konkurrenz treten, damit wir auch entsprechende Stundensätze aufrufen müssen, kommerzielle Stundensätze. Das bedeutet, es ist also nicht irgendwie ein Ausnahmefall, sondern ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und sage, es ist eher der Regelfall, dass eine große Hochschule auch kommerzielle Forschung unter anderen Vertragsbedingungen macht. Und da sind jetzt so ein bisschen die offenen Fragen, die wir heute auch wahrscheinlich gar nicht lösen können. Ja, NIS II, nicht NIS II, ausgliedern in eine extra juristische Person, erheblicher Aufwand, den kleine Hochschulen gar nicht leisten können. Da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ja, von mir aus würde ich ganz gerne ein bisschen nochmal in die Technik abdriften, vielleicht nochmal so für 10 Minuten oder sowas, weil auch das interessiert unsere Hörerschaft. Und hier verweise ich mal in der jetzigen Regulierung auf den Teil 3, also quasi Artikel 1, also BSI-Gesetz. Und da gibt es so ein Kapitel oder Teil 3, Kapitel 2. Das heißt, Risikomanagement ist der Paragraph 30, besonders wichtige Einrichtung und wichtige Einrichtung. Ich lese mal ganz kurz, also ich will keinen langweilen, aber ganz kurz stichwortweise vor, das sind 10 Punkte, was das für Einrichtung bedeutet. Lohnt sich für jeden CISO und CIO, das mal einmal durchzulesen. Ihr müsst Risikoanalyse, Bewältigung von Sicherheitsvorfällen, Maßnahmen, Aufrechterhaltung des Betriebs, Backup, Wiederherstellung nach einem Notfall und Krisenmanagement, Sicherheit der Lieferantenkette, Punkt 5, Sicherheitsmaßnahmen bei Erwerb, Entwicklung und Wartung. Punkt 6, Konzepte für Risikomaßnahmen, Schulung, Konzepte für Kryptographie, Sicherheit des Personals, Multifaktor-Authentifizierung und so weiter. Das ist da namentlich im tiefsten Detail erwähnt. Finde ich spannend, weil es wirklich von ganz oben Informations- und Sicherheitsmanagementsysteme bis hin in kryptografische Verfahren, Verschlüsselung und Multifaktor-Authentifizierung geht. Finde ich einerseits schön, andererseits setzt das die Unternehmen aber auch ganz schön unter Druck. Und ich gucke jetzt gar nicht an große Energieversorger, sondern ich gucke mal auf die kommunalen Wasserwerke oder die Verbundstadtwerke, die für 10 Kommunen jetzt meinetwegen die ganze Infrastruktur managen. Können die das?
Ja, das ist am Ende die ganz große Frage. Also ich glaube, das Problem an der ganzen Geschichte wird sein, dass nicht sämtliche dieser Maßnahmen aus dem Minimalkatalog, also es wird ja auch dieser 10+1-Katalog genannt, den du gerade aufgeführt hast, 1:1 werden umgesetzt können. Und das betrifft an der Stelle nicht nur städtische oder kommunale Einrichtungen, sondern das betrifft an der Stelle nur privatwirtschaftliche Unternehmen. Und das ist so ein bisschen auch die Hürde, dass viele Unternehmen auch verunsichert sind, wie sie jetzt NIS II umgehen. Ich persönlich halte diesen Katalog, der kommt ja aus Artikel 21 Absatz 2 der NIS II-Richtlinie, wurde im Wesentlichen 1:1 in Paragraph 30 der letzten Entwurfsfassung des BSI-Gesetzes übertragen, für irreführend. Weil ich habe jetzt mit genügend Betrieben auch schon gesprochen, die haben gesagt, sie haben gar nicht die IT-Infrastruktur, um jetzt irgendwie Zero-Trust-Policies zu implementieren. Die wissen, also wo sollen die ansetzen, wenn die gar nicht die entsprechende IT haben? Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber jetzt beispielsweise im agrargenossenschaftlichen Sektor, da ist es häufiger so. Wir haben Betriebe mit relativ viel Umsatz, die aber nicht jetzt wahnsinnig digitalisiert in Teilen arbeiten, wo es gar nicht die IT-Infrastruktur gibt, dass man sowas realisieren könnte. Und da wird es dann in erster Linie, glaube ich, darauf ankommen, dass man überhaupt sagt, man steigt in das Thema Risikomanagement ein. Und das ist ja auch das, was ich gesagt hatte. Also was muss man am Ende nachweisen? Man muss nachweisen, dass man den Stand der Technik eingehalten hat. Und man wird von den unterschiedlichen Unternehmen unterschiedlich viel verlangen können. Also man kann natürlich von einem DAX-Konzern, der jetzt nicht unbedingt eine kritische Infrastruktur ist, also sagen wir, großer Automobilhersteller ist, großer Maschinenbauhersteller, viel, viel mehr verlangen, als es jetzt von einem mittelständischen Betrieb verlangbar ist. Aber alle müssen, wenn man es auf die Basics runterbricht, ein Risikomanagement in der Cybersicherheit etablieren. Das ist aber nicht von einzelfallbezogenen Maßnahmen oder Produkten abhängig. Also das ist ja auch das, was momentan die Hersteller versuchen, zig Produkte zu verkaufen und am Ende habe ich einen Haufen an Produkten, aber trotzdem noch kein Cybersicherheitsmanagement. Obwohl ich sagen kann, naja, ich habe ja vielleicht diesen 10+1 Katalog aus Paragraph 30 eingehalten und das versuche ich an der Stelle auch allen immer zu sagen. Cybersecurity Management nach NIS 2 bedeutet überhaupt erst einmal anzufangen. Das heißt eben zu schauen, was sind eigentlich beispielsweise die Assets in meinem Unternehmen, die besonders schutzwürdig sind. Einfach mal zu überlegen, welche Kritikalität meine Einrichtung besitzt, ob sie beispielsweise in der Öffentlichkeit besonders exponiert ist und inwieweit natürlich mein Unternehmen auch in seiner Funktion von vernetzter IT oder von digitalen Lieferketten abhängig ist oder es vielleicht auch Möglichkeiten gibt, dass sich eben Vorfälle, Cybersicherheitsvorfälle in der Zukunft oder Angriffe häufen werden und vielleicht da auch die wichtigste Frage, dass sich Unternehmen überhaupt mal damit auseinandersetzen, was eigentlich potenzielle Angreifer infolge einer erfolgreichen Kompromittierung erlangen können. Und das ist eigentlich eher das, was ich den Unternehmen an die Hand geben will, wenn ich ihnen sage, jetzt beginnt doch mal mit der Umsetzung von NIS 2, auch wenn ihr nur begrenzte personelle und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung stehen habt.
Ich habe noch einen Zusatz, bevor noch eine weitere Frage von Molina kommt, gehört mich genau dazu. Wenn ich mir die Granularität dieser 10+1 Punkte angucke, und da spricht jetzt aus mir tatsächlich so der Techniker und Nerd, hatte ich ja gerade schon gesagt, geht das quasi von Weltfrieden bis Staubkorn.
Ja.
Und in der Mitte steht dann sowas zum Beispiel noch grundlegende Verfahren im Bereich der Cyberhygiene und Schulung. Also da muss ich jetzt erstmal sagen, dann schon als Akademiker, definiere mir mal Cyberhygiene, ja. Wir haben den, vielleicht nicht ganz unumstrittenen, aber doch sehr umfassenden BSI-Grundschutzkatalog. Und das ist ja nun ein Teil des BSI-Änderungsgesetzes. Warum nimmt man dort nicht den BSI-Grundschutzkatalog, sagt dem BSI, mach für deine 10 oder 11 oder 8 Sektoren kritischer Unternehmen einfach ein Grundschutzprofil und das wird hier referenziert. Dann ist doch eigentlich jedem schon mal geholfen. Jeder weiß doch, was er tun muss, wie hoch das Backup-Level, wie hoch Virenscanner, wie Firewalls behandelt werden müssen und so weiter. Warum macht man das nicht?
Also was Ähnliches habe ich tatsächlich auch in der letzten Anhörung zum NIS 2 Umsetzungsgesetz, wo ich als Sachverständiger auch im Bundestag war, vorgeschlagen, weil ich persönlich halte diesen Katalog auch schon in NIS 2 Richtlinie für sachlich unzureichend. Also du hast es ja auch sehr treffend wiedergegeben. Also irgendwie steht da alles und nichts drin und das wirkt willkürlich zusammengewürfelt, als ob man jemandem gesagt hätte, ja schreib mal irgendwas mit Cybersicherheitsmaßnahmen da rein, damit du am Ende irgendwie so einen Katalog hast, der nicht völlig widersprüchlich ist. Und herausgekommen ist eben am Ende diese willkürlich wirkende Zusammenstellung noch mit dem noch irreführenderen Hinweis, dass man sagt, das ist mindestens umzusetzen, wenn manche Unternehmen das noch nicht mal umsetzen können. Also treffender wäre es gewesen zu sagen, in der Regel ja, kann das diese Maßnahmen umfassen, aber Unternehmen können auch davon abweichen, müssen es dann vielleicht begründen, aber das wäre eigentlich der vernünftige Weg gewesen. Und Deutschland wird das, glaube ich, nicht anfassen, weil man jetzt auch sagt, obwohl das neu angegangen werden muss unter einer neuen Regierung, unter einem neuen Bundestag, wird man, glaube ich, also man will auf dem aufbauen, was die alte Bundesregierung hinterlassen hat. Und das sieht so aus wie eben dieser von dir skizzierte Paragraph 30. Das Lustige daran ist aber, vielleicht das Lustige klingt jetzt so, das Interessante, formulieren wir es mal eher so, dass im europäischen Vergleich einige europäische Mitgliedstaaten das gänzlich anders gelöst haben. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also der Entwurf aus Österreich beispielsweise. Die Österreicher haben gesagt, wir fügen noch einen Anhang 3 rein, wo wir diese Maßnahmen weiter spezifizieren. In Ungarn hat man ein ca. 160-seitiges Begleitdokument erstellt, wo eben einzelne Controls definiert sind für unterschiedliche Sektoren, Branchen. In den Niederlanden, und das finde ich eigentlich ist der interessanteste Ansatz, in den Niederlanden hat man gesagt, wir ignorieren einfach Artikel 21 Absatz 2 NIS 2, also diesen 10+1 Katalog, und schreiben nichts davon rein. Das war zumindest der letzte Entwurfsstand in den Niederlanden, wo das Gesetz ebenfalls noch nicht umgesetzt ist. Und anstelle dessen sagen wir, es gibt sogenannte Ratsverordnungen, also untergesetzliche Rechtsakte, ministerielle Rechtsakte, also die eben dann individuell, sektorspezifisch, branchenspezifisch bestimmen, was für Cybersicherheitsanforderungen einzuhalten sind. Und das, finde ich, ist der vernünftige Weg, weil momentan mit diesem Minimalkatalog, der überhaupt nicht richtig passt, werden die Unternehmen einfach verunsichert, weil alle denken, ich muss ja diese Riesenwand an Cybersecurity-Maßnahmen umsetzen. Ich habe von einigen Begriffen noch nie in meinem Leben was gehört. Die Hersteller kommen um die Ecke und sagen, naja, das Produkt kostet pro Monat dieses und jenes. Wenn du das noch dazu kaufst, dann bist du schnell im fünfstelligen Bereich. Und dann sagen die Unternehmen, weil sie ja sowieso wissen, dass im Zweifelsfall nicht überprüft wird, dann nehmen wir vielleicht besser davon Abstand. Wir wollen uns ja auch nicht übers Ohr hauen lassen, weil wir uns mit dem Thema sowieso nicht richtig auskennen. Und das ist das Fatale.
Dann sollten wir doch eine Mischung aus Ungarn und Niederlande nehmen, indem wir sagen, mit IT-Grundschutz haben wir diese 160 Seiten. Und dann schreiben wir es auch gar nicht erst rein, sondern schreiben da nur rein, es gilt Minimalanforderungen, IT-Grundschutz, Näheres regelt das BSI und fertig. So, aber ich glaube, Monina hat ja noch eine Frage, sorry. Es sei denn, du willst noch was dazu sagen.
Nee, ich wollte mich jetzt einfach dann eigentlich an den vorherigen Punkt anschließen. Wir haben ja Aufgaben nicht nur für die Betroffenen von dem Ganzen, sondern auch quasi jetzt fürs BSI oder Aufgaben, die von dem Mitgliedstaat, wie es genannt ist, erfüllt werden müssen. Und zwar müssen ja unter anderem C-Certs eingerichtet werden, also Computer-Notfall-Teams, die dann ja auch gewisse Aufgaben zu erfüllen haben. Beispielsweise steht, glaube ich, hier drinnen, dass sie forensisch und unterstützen mit forensischer Aufarbeitung von Daten bei Sicherheitsvorfällen und bei Sicherheitsvorfällen gegebenenfalls unterstützen bei betreffenden wesentlichen und wichtigen Einrichtungen. Das sind ja dann schon auch nicht wenig Aufgaben, gerade wenn man sich überlegt, wie viele dann da zusammenkommen, die da erfüllt werden müssen. Ist das mit einem beispielsweise bei uns benannten BSI leistbar, sowas zu vollbringen, bereitzustellen?
Ja, also ich meine, der gesetzliche Auftrag ist ja, das einzurichten. So, und abstrakt leistungsfähig zu sein. Ich glaube, das wird das BSI auch mit der gegenwärtigen Personal- und Finanzdecke durchaus abbilden können. Man geht an der Stelle, glaube ich, aber auch davon aus, dass es nicht zu massenhaften Cybersicherheitsvorfällen kommt. Also was die tatsächliche Leistungsfähigkeit anbelangt von C-Certs, von Behördenstrukturen, vom BSI, da wird es, glaube ich, so sein, dass wir nie sagen können, es ist jetzt optimal. Davon sind wir weit entfernt. Es geht einfach, glaube ich, an der Stelle darum, grundlegende Strukturen einzuführen, damit überhaupt etwas da ist. Und das ist, glaube ich, schon an der Stelle ein Ansatz, der vertretbar ist, weil die Alternative an der Stelle wäre, man würde gar nichts regulieren.
Okay, das heißt, das ist mehr erstmal so ein erster Vorschlag für besonders schwerwiegende Fälle, sowas umzusetzen und generell da zu sein und weniger mit, das sind jetzt auch sozusagen Unterstützungsleistungen, auf die sich die Betroffenen verlassen können von Seiten.
Ja, also es ist ja sowieso, es sollte ja auch so sein, beispielsweise, wenn Cybersicherheitsvorfälle gemeldet werden, dass zum Beispiel auch Rückmeldungen dazu kommen. Und in der Vergangenheit ist es oft so gewesen, dass dieser Meldekanal einfach ein schwarzes Loch gewesen ist. Also man hat irgendwas in Richtung BSI geworfen, es ist irgendwie angekommen, ja, aber man weiß nie, was damit passiert ist, wie es ausgewertet wurde, was dann eigentlich das Feedback hätte sein sollen. Ursprünglich wollte man das anpassen, hat das dann aber wieder zurückgenommen. Ich glaube, eben aus eben jenen Kapazitätsgründen ist man da wieder zurückgerudert, um keine Hoffnungen zu wecken, die man dann am Ende enttäuschen würde.
Okay. Bin gespannt, wie sich das dann umsetzt. Aber genau, Ingo, ich wollte dir auch nicht ins Wort fallen. Du hast auch schon angesetzt zu einer Frage.
Ja. Ja, ich hätte noch so ein paar kleine Meta-Aspekte, um nochmal so einen Blick auf das Gesetz im Ganzen zu werfen und auch die Frage, was wir hier eigentlich genau regulieren. Also wir hatten ja in Corona so ein bisschen die Diskussion rundherum gehabt, was ist eigentlich kritisch, nicht? Also die kritische Lieferkette, die wir uns früher vorgestellt haben, bezog sich meistens auf Nahrung, Energie und solche Geschichten und auf einmal festgestellt, dass sowas wie Toilettenpapier kritisch sein kann. Das heißt also, wäre es eigentlich nicht sinnvoller gewesen, in dem Rahmen von NIS 2 zu sagen, wir definieren eine gewisse Grundschutz für alle, den alle einhalten müssen, also im Sinne des TÜVs, den wir für Autos haben, wenn wir ein Auto auf der Straße betreiben wollen, müssen wir bestimmte Sicherheitsrichtlinien einhalten. Oder siehst du das anders? Also ist das für dich der richtige Weg, jetzt erstmal auf die ganz besonders schwer Betroffenen zu fokussieren und die Allgemeinheit erstmal noch in Ruhe zu lassen?
Also es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung Allgemeinheit. Also wenn man jetzt an NIS 1 zurückdenkt, da wurden ja nur diese wesentlichen Dienste reguliert. Das ist ja im Wesentlichen synonym mit kritischen Infrastrukturen nach deutschem Recht übertragbar beziehungsweise synonym handhabbar. Was wir jetzt ja sehen, ist, dass man gesagt hat, und das kam eigentlich schon mit dem zweiten IT-Sicherheitsgesetz Anfang 2021 auf, wir gehen vom Kritisschutz in den allgemeinen Wirtschaftsschutz im Bereich Cybersecurity rein. Das heißt, man möchte schon mehr regulieren. Und du hast ja, Ingo, richtigerweise auch angesprochen, und das versuche ich allen Leuten auch eigentlich immer darzustellen, wir reden immer viel über NIS 2, aber das Regelungsgefüge ist viel, viel weiter. Und wir haben beispielsweise vor einigen Jahren im Rahmen eines Forschungsprojekts einmal eine Datenbank erstellt, wo wir geschaut haben, wo finden wir denn jetzt überhaupt überall Cybersecurity-Regulierung in der Europäischen Union, in Deutschland auf Bundesebene, in den einzelnen Bundesländern, und sind wir weit über 1000 gesetzliche Vorschriften gekommen. Also da sieht man, wie komplex dieses Gesamtgefüge ist. Und wenn wir jetzt uns nur auf die wenigsten und relevantesten Vorgaben konzentrieren, dann haben wir natürlich auch noch den EU Cyber Resilience Act. Ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast mitfüllen. Da geht es eben um Product Security. Ist jetzt noch nicht so wahnsinnig akut, weil wir haben da Übergangsfristen bis Ende 2027 noch laufen. Aber ich berate beispielsweise auch schon zahlreiche größere Unternehmen, Maschinenbauunternehmen, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international tätige Unternehmen, die sich jetzt natürlich schon vorbereiten müssen. Und da spielt natürlich das Thema S-Bombs beispielsweise schon eine Riesenrolle. Und wie man überhaupt so was aufbaut, wie schaffe ich Meldekanäle für Schwachstellen und so weiter, und wie rolle ich Updates überhaupt richtig aus, also Security-Updates, und wir reden ja zum Beispiel auch über die Datenschutzgrundverordnung und der Anwendungsbereich der DSGVO, der ist ja definitiv nochmal viel, viel weiter gefasst als jetzt bei einer NIS-2-Regulierung, weil jedes Unternehmen, was irgendwie auf dem Markt agiert, verwaltet zumindest Kundendaten, und damit sind wir im Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung drin. Und wenn man das alles mal zusammennimmt, also diesen ganzen Regelungshorizont, dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sagen können, ja, bis auf Privatpersonen regulieren wir eigentlich irgendwo Data Security überall, weil natürlich auch eine DSGVO sagt, Artikel 32, es ist Datensicherheit nach Stand der Technik zu gewährleisten. Wir finden da ähnliche Begrifflichkeiten, und das bedeutet natürlich Stand der Technik, da sind wir auch wieder bei diesem Begriff Datenschutzmanagementsystem aufsetzen. Und wenn ich ein Unternehmen bin, was durch NIS 2 wie auch DSGVO betroffen ist, dann sage ich natürlich an der Stelle, ja, eigentlich hätte ich ja schon ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbauen müssen, wo dann das Datenschutzmanagementsystem quasi mit dem ganzen datenschutzbezogenen Überbau aufgestockt wird. Und da sind wir eigentlich schon fast in dieser Vollregulierung drin, dass wir sagen, Datensicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe über alle unterschiedlichen Betriebstypen hinweg.
Wäre es nicht sinnvoll, diese Gesetze da ein bisschen zusammenzufassen? Also ich bin als KIler natürlich so ein bisschen betroffen davon, dass ich mit Unternehmen jetzt viel im Rahmen vom AI-Act zu sprechen habe und da natürlich auch so ein bisschen die Fragen stehen. Also ich habe eine bestimmte Vorsicht im Umgang mit KI-Systemen auch zu dokumentieren und durchzuführen. Wir haben DSGVO, wir haben im Prinzip NIS 2 und alles. Also es ist ja alles auch sehr verteilt und macht ja auch die Komplexität, um ein kohärentes IT-Management aufzubauen, schwierig, oder?
Ja. Also die Kohärenz, das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Also zurzeit ist es so, dass viele Unternehmen mit sehr vielen Regularien konfrontiert werden. Also du hast ja auch noch den AI Act angesprochen. Jenseits von NIS 2 gibt es zum Beispiel auch den Digital Operational Resilience Act, den DORA, für den Finanzsektor, der zurzeit implementiert wird. Und irgendwann kriegen wir auch noch ein kritisches Dachgesetz, was die europäische Critical Entities Resilience Directive umsetzt und wo es dann um physischen Kritisschutz geht. Klar, und dazu hat man natürlich noch seine ganzen allgemeinen Compliance-Richtlinien, die teilweise auch branchenspezifisch sind. Das ist viel, was auf die Unternehmen zukommt. Manch einer mag dann sagen, ja, den Unternehmen wird viel zu viel zugemutet. Andererseits ist es aber auch so, die Welt ist einfach komplexer geworden in den letzten Jahren. Und wo wir einerseits sagen können, Unternehmen profitieren vom Einsatz von IT, indem neue Prozesse, Produkte eingeführt werden, indem Prozesse verschlankt werden können, vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt auch, was ja auch das Ziel von KI ist, Personal einzusparen. Da müssen auf der anderen Stelle auch entsprechende Mechanismen eingezogen werden, damit die IT, die die Menschen hier ersetzt oder deren Arbeit ergänzt, angemessen kontrolliert wird. Und deswegen würde ich einfach nur sagen, das ist ein Trade-off, den wir hier erleben. Auch wenn manch ein Unternehmen dann ganz gern von Überregulierung spricht oder dass europäische Innovation dadurch behindert oder gar zerstört würde, das würde ich an dieser Stelle nicht so ohne weiteres unterschreiben.
Ja, das ist, teile ich zu ganz großen Teilen auch. Also ich sehe auch immer, wir sollen das mehr als ein Feature sehen. Und wir stärken ja auch das Vertrauen in die Systeme, wenn wir entsprechend den Bürger schützen bei dem Ganzen, was wir tun. Ich habe noch eine etwas nicht ernst gemeinte kritische Schlussfrage zu dem Themenkomplex. Und zwar, wenn ich so in die Bereiche vom Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gehe, dann ist es oft so, dass man so einmal im Jahr eine kleine E-Mail bekommt von der Arbeitssicherheit in der Universität, man soll mal bitte alle Elefantenfüße und Treppen und bitte prüfen und dann schreibt man kurz, hab ich gemacht oder dokumentiert das bei sich lokal und damit ist es erledigt. Ich weiß von Unternehmen, die machen Sicherheitsunterweisungen so, dass die PowerPoints rumgeben und die Mitarbeiter unterschreiben lassen, unabhängig davon, ob sie die gesehen und gelesen haben oder auch nicht. Also inwieweit glaubst du als Experte, dass das, was wir hier jetzt regulieren und so, wie wir es regulieren, auch zu mehr Sicherheit führt? Oder ist es eher so, dass wir auch wieder hier ein Dokumentationsmonster erschaffen haben, was dazu führt, dass wir alle sagen, wir hätten alles geprüft und gemacht und nach dem Stand der Technik umgesetzt, aber nicht im gleichen Maße auch wirklich zu einer Verbesserung der Sicherheit führt?
Also, wenn man das natürlich mit der gegenwärtigen Lage vergleicht, ist es so, dass viele Unternehmen gar nichts gemacht haben und wahrscheinlich auch nie irgendetwas investieren oder tun würden, es sei denn, sie sind selbst mal von einem Cybervorfall betroffen. Mit der Regulierung, die ja, wie Monina auch schon gesagt hat, sanktionsbewehrt ist und ganz erheblich sanktionsbewehrt ist und diese Geschichte über vertragliche Abwicklung, über die digitale Lieferkette, zivilrechtliche Schadensersatzansprüche auch die Betroffenen in erheblicher Weise tangieren kann, glaube ich schon, dass wir in den Bereich reinkommen, es ist nicht nur eine Dokumentationssache oder es werden irgendwelche abstrakten Verträge geschlossen und niemand tut was. Da bin ich mir schon relativ sicher, dass auch was geschehen wird. Und man kann natürlich immer sagen, Regulierung ist irgendwie Dokumentationsaufwand, aber mit jeder Prozess, der in einem Unternehmen eingerichtet wird, bedarf natürlich auch an der Stelle Dokumentation. Wenn ich ein neues Produkt auf den Markt bringe, wenn ich irgendein Produkt entwickle, wenn ich Human Resources betreibe. Und es wird jetzt einfach in einem Bereich eine Dokumentation eingezogen, wo es eigentlich in der Vergangenheit schon länger notwendig gewesen wäre, sowas zu dokumentieren. Ich muss mir natürlich auch einen Überblick über meine IT verschaffen. Das ist ja zwingend notwendig an der Stelle. Ich habe ja auch einen Überblick über meinen Fuhrpark beispielsweise, über mein Personal, über die Verträge, über die Zahlungspflichten. Und dann muss ich auch einen Überblick über meine IT und deren Sicherheit haben. Das ist, denke ich, für jeden Betrieb eine Selbstverständlichkeit.
Ja, Dennis, vielen, vielen Dank für deine Expertise, die du hier eingebracht hast. Ich glaube, wir hätten noch das Potenzial, Stunden weiterzureden. Wir brechen ja teilweise, also bei den einen Unternehmen, die noch gar nicht darauf vorbereitet sind, weil sie sich nie um IT ernsthaft kümmern wollten und mussten. Und die anderen, die schon IT-Gepflogenheiten haben, beispielsweise Kubernetes-Container, Docker und jetzt Lieferkettenmanagement, ja, oder nachher Software, Bill of Material. Ja, warum nehme ich einen Docker-Container? Weil ich nicht weiß, also mich interessiert es nicht, ich will ihn nehmen. Geht nicht mehr. Also ganz, ganz viele Themen, die wir haben und noch diskutieren könnten, aber leider ist dann auch irgendwann mal die Aufmerksamkeit unserer Zuhörerschaft erschöpft. Insofern noch eine Frage an dich, ob du noch irgendwas von dir aus loswerden willst oder eine Frage an uns stellen willst.
Ja, also wir haben ja viel über das Thema Risikomanagement nach NIS 2 in der Cybersecurity gesprochen und Monina hat ja unter anderem auch das Thema BSI-Grundschutz angesprochen. Und wir sind zurzeit an einem Projekt beteiligt, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, nicht vom Bundesforschungsministerium, da erkennt man eben auch schon die Relevanz des Ganzen, wo wir den NIS 2 Rollout in der Wirtschaft begleiten wollen und da sind wir zurzeit dabei, ein Tool mit zu befüllen, wo wir einerseits Betroffenen ermöglichen, festzustellen, fallen sie in den Anwendungsbereich von NIS 2, also was jetzt den Sektor angeht, was jetzt die Branche angeht und die Schwellenwerte. Und wenn ich dann reinfalle, wie setze ich das Ganze eigentlich um? Und da stellen wir gerade Controls zusammen. Ich glaube, es sind fast 200 mittlerweile an der Zahl, wo wir den BSI-Grundschutz analysiert haben, wo wir ISO EC 27000 analysiert haben, wo wir in die branchenspezifischen Sicherheitsstandards für Kritis, also B3S, reingegangen sind und uns auch Spezialvorgaben, wie zum Beispiel TISAX im Automobilsektor angeschaut haben, sodass man dann branchenspezifisch für sich bestimmen kann, was muss ich eigentlich an Controls umsetzen, um dem Stand der Technik nach NIS 2 zu genügen. Und das Ganze wird dann voraussichtlich im Mai kostenfrei veröffentlicht werden.
Das war die Sicherheitslücke zu dem Thema NIS 2. Vielen Dank nochmal, auch also ganz herzlichen Dank an dich, Dennis Kenji-Kipka.
Sehr gern.
Es war super, dass du da warst. Genau, ihr könnt die Sicherheitslücke überall dort finden, wo es Podcasts gibt oder auf unserer Webseite www.sicherheitslücke.fm. Gebt uns gerne Feedback, wir lesen das, wir gehen da auch noch drauf ein, versprochen. Das geht über unsere Webseite auf Mastodon und seit neuestem auch auf LinkedIn. Wir lesen das, genau, reagieren dann noch drauf. Ihr findet Links dort auch, also dorthin auch in unseren Shownotes, genauso wie den eben angesprochenen Link, der dann wahrscheinlich nachgeliefert wird von dem Tool im Mai, sagtest du, kommt das?
Genau.
Genau, okay. Genau, das kommt dann auch noch in die Shownotes mit rein und auch weiterführende Links, die wir heute angesprochen haben. Genau, empfehlt den Podcast gerne weiter, bewertet uns dort, wo ihr uns hört. Das hilft uns, gefunden zu werden und auch weiterzumachen. Die Kapitelbilder zu unseren Folgen kommen wieder von Anne Vogt und die Produktion übernimmt Christian Friedrich. Vielen Dank an beide für ihre wundervolle Arbeit. Die Sicherheitslücke ist ein Podcast der Hamburger Open Online University. Hier auch vielen Dank für die Unterstützung. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Monina Schwarz,
Ingo Tim,
Volker Skwarek
und Dennis Kenji Kipker.